NDR Info. Themen des Tages.
Jede Frage war erlaubt. Am 74. Tag seiner Amtszeit stellte sich Friedrich Merz auf der traditionellen Sommerpressekonferenz den Journalistinnen und Journalisten. Da ging es sehr viel um die geplatzte Richterwahl. Ob er sich da aus der Reserve locken ließ? Unser erstes Thema heute Abend. Außerdem, nach einem Jahr Pause sind heute erneut 80 Menschen nach Afghanistan abgeschoben worden. Reaktionen aus Berlin und auch aus Kabul gleich bei uns. Und der Weg ist frei für ein neues EU-Sanktionspaket gegen Russland. Was es erreichen kann, besprechen wir mit einem Russland-Experten. Das sind die Themen des Tages heute an diesem 18. Juli. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Ja, die Sommerpressekonferenz in Berlin. Angela Merkel hat diese Tradition 2006 eingeführt für mehr Transparenz und Dialog zwischen Kanzlerin und Hauptstadtpresse. Normalerweise geht das so. Nach einem Statement gibt es einen ungefilterten Austausch. Und damit gilt die Sommer-PK als eine der wenigen echten Gelegenheiten, in der sich der Kanzler ohne Begleitung von Ministern oder Regierungssprechern direkt stellt. Ungefiltert über eine Stunde. Wer souverän antwortet, hat die Medienlage für Wochen im Griff. Wer ausweicht oder sich verheddert, der wird zitiert, analysiert und parodiert. Wie Friedrich Merz sich bei seiner Premiere geschlagen hat, fasst uns Evi Seibert zusammen.
Die allererste Sommerpressekonferenz von Kanzler Merz unterscheidet sich schon rein äußerlich von denen seines Vorgängers. Olaf Scholz läutete den Sommer vor der Hauptstadtpresse mit offenem Hemdkragen ein. Friedrich Merz erscheint akkurat mit Schlips. Das erspart ihm trotzdem nicht, dass er am Anfang fast ausschließlich mit dem Thema Koalitionsstreit wegen der Richterwahl konfrontiert wird. Merz wird bei jeder neuen Frage zum Thema schmallippiger. Die kürzeste Antwort gibt er dazu, ob er Jens Spahn noch für tauglich hält. Genau 5 Sekunden.
Dazu habe ich am Sonntagabend etwas gesagt. Das hat sich bis heute Mittag nicht geändert.
Als dieser Themenkomplex ohne neue Erkenntnis endlich abgehandelt ist, lächelt Merz zum ersten Mal wieder und wird deutlich redseliger. Vor allem, wenn es darum geht, seine eigene Regierung zu loben.
Wir haben in den ersten 10 Wochen so viel auf den Weg gebracht. Ich sage das jetzt auch mal sehr selbstbewusst, wie selten eine Regierung in Deutschland in den ersten Wochen geleistet hat.
Dazu zählt Merz die Grenzkontrollen, den Investitionsbooster für die Wirtschaft und das Sondervermögen, um die Infrastruktur in Deutschland auf Vordermann zu bringen. Deutschland soll in Europa, aber auch in der Welt wieder sichtbarer eine Führungsrolle einnehmen, meint Merz. Er will international neue Allianzen schmieden, um auf die veränderte Statik in der Welt zu reagieren. Für den Vorwurf der letzten Wochen, er kümmere sich als Außenkanzler nicht genug um die Probleme im Land, hat sich Merz ein elegantes Argument zurechtgelegt.
Das, was in der Welt passiert, betrifft uns täglich alle, unmittelbar in Deutschland. Das bedeutet, Innen und Außen sind nicht zu trennen. Außenpolitik ist immer auch Innenpolitik.
Der Kanzler macht also weltweit Innenpolitik. Ganz konkret, innenpolitisch wird es aber bei dem, was er für den Herbst ankündigt. Man könnte auch sagen, androht.
Die Bevölkerung muss wissen, dass für Altersversorgung, Gesundheitsversorgung und Pflegebedürftigkeit im Alter auch höhere Anstrengungen von uns allen unternommen werden müssen.
Es kann also hart werden. Wer mehr Geld vom Staat haben will, ist auf dem Holzweg, meint der Kanzler.
Die Rufe nach dem Staat sind Rufe an uns alle selbst. Der Staat sind wir alle.
Daraus folgt, wenn der Staat den Gürtel enger schnallen muss, müssen alle den Gürtel enger schnallen. Zuerst die Bürgergeldempfänger. Aber auch die Reformen von Renten und Sozialkassen sollen deutlich schneller kommen als geplant, wünscht sich der Kanzler. Und er wünscht sich noch was. Wir sollen positiver denken.
Für uns ist so häufig das Glas halb leer, statt mal zu sagen, es ist halb voll. Ich würde sogar sagen, es ist 3/4 voll.
Die Grundstimmung muss sich ändern, findet Merz. Die Debatten sind zu negativ und laufen zu heiß. Dazu hat er auch gleich einen ganz konkreten Tipp. Abkühlen.
Abkühlen über die Sommerpause ist in jedem Fall eine gute Empfehlung. Kann ich uns allen nur empfehlen, das zu tun.
Er selbst will noch 2 Wochen arbeiten. Danach ist auch beim Kanzler Abkühlen im Urlaub angesagt.
Evi Seibert über 90 wenig brenzlige Minuten. Friedrich Merz hat seine erste Sommerpressekonferenz überstanden, ohne wirklich unter Druck geraten zu sein. Das kommentiert jetzt Sabine Henkel aus dem ARD Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Friedrich Merz versucht sich jetzt also als Motivationstrainer. Der Bundeskanzler als Coach für die miesepetrigen Deutschen. Erster Input, Sommerpressekonferenz. Da stellt Merz fest, dass die Stimmung im Land immer noch schlecht ist. Das Glas halb leer und nicht halb voll, schon gar nicht drei Viertel voll, so wie seins. Nun lacht aber doch mal, ruft er sinngemäß. Der Mann hat gut reden. Er ist am Ziel seiner Träume, endlich Bundeskanzler. Otto Normalverbraucher folgt aber weiter seinem gewohnten Arbeitstrott. Manche verlieren ihre Jobs. Viele sorgen sich wegen steigender Krankenkassenbeiträge, suchen vergeblich eine Wohnung oder fürchten sich vor der Klimakrise. Da kann man schon mal schlechte Laune haben. Und die verfliegt auch nicht, nur weil der Kanzler energisch sagt, nun habt aber mal bessere Laune, wir liefern doch. Die Lieferungen lassen ja auch noch auf sich warten, zumindest deren Wirkung. Und manche kommt erst mal gar nicht, wie die versprochene niedrigere Stromsteuer. Kein Wunder, dass 56% der Leute nicht zufrieden sind mit der Regierung. Dass Merz das nicht gefällt, na klar. Schon gar nicht, weil die schlechte Laune-Partei ihm immer noch im Nacken sitzt, von wegen AfD halbiert. Geschrumpft ist was ganz anderes, das Vertrauen in der eigenen Koalition. Die Laune der Fraktionen bis in den Keller nach der versemmelten Richterwahl. Da kann Merz noch so oft betonen, wie toll er mit dem Team Klingbeil arbeitet. Das klingt doch mehr nach Autosuggestion als nach Motivation. Aber Merz kann ja noch üben. Vielleicht im Sommercamp für Motivationskünstler. Bis dieses Land wieder positiv gestimmt ist, braucht es jedenfalls noch einige Impulse.
Soweit die Meinung zum Auftritt und Auftreten von Bundeskanzler Friedrich Merz heute bei der traditionellen Sommer-PK der Bundespressekonferenz in Berlin. Und während dieser Befragung des Kanzlers vormittags war eine Maschine von Qatar Airways auf dem Weg von Leipzig nach Kabul, nach Afghanistan, landete dort um kurz nach 3 nachmittags. Ein sogenannter Abschiebeflug nach fast einem Jahr Pause. An Bord dieses Mal 81 Menschen, die in ihre Heimat, ihr Herkunftsland gebracht wurden, nach Afghanistan. Damit schiebt Deutschland zum zweiten Mal seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 afghanische Staatsangehörige dorthin ab. Dietrich Karl-Meurer.
Freitagmorgen, kurz nach 8:30. Eine Chartermaschine von Qatar Airways hebt ab von der Startbahn des Flughafens Leipzig-Halle Richtung Kabul. An Bord 81 afghanische Männer. Laut Innenministerium schwere und schwerste Straftäter. Über sie spricht am Vormittag auch Bundeskanzler Friedrich Merz bei seiner Sommerpressekonferenz.
Für alle gilt, keiner hatte mehr einen Aufenthaltsstatus. Es sind alle Asylanträge rechtskräftig abgewiesen worden, ohne weitere Rechtsmittel. Und deswegen war auch eine solche Abschiebung und ein solcher Flug möglich.
Vorausgegangen seien wochenlange Verhandlungen, erklärt der CDU-Politiker.
Sie wissen, dass wir die de facto Regierung in Afghanistan nicht anerkennen.
Die dort seit 2021 wieder herrschenden Taliban sind international isoliert, denn sie unterdrücken Frauen, lassen Gegner verschwinden und wenden brutale Strafen an. Kritiker warnen immer wieder, direkte Verhandlungen könnten als Anerkennung gewertet werden und das Regime aufwerten. Statt direkter Gespräche habe man technische Kontakte genutzt, erklärt der Kanzler, ohne Details zu nennen.
Das kann ich Ihnen und das werde ich Ihnen nicht sagen, weil dies auch Gespräche sind, die vertraulich geführt worden sind.
Merz dankt jedoch ausdrücklich dem Emirat Katar, das eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen gespielt habe. Bei dem Flug handelt es sich um den zweiten seit dem Abschiebestopp nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Der erste war noch unter der damaligen Ampelregierung letztes Jahr durchgeführt worden, mit 28 Personen an Bord. Dass der neuerliche Abschiebeflug ausgerechnet am Tag des EU-Innenministertreffens auf der Zugspitze stattfand, sei Zufall, beteuert Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU.
Man kann solche Termine nicht direkt planen, das hat ja auch im Vorlauf von mehreren Wochen. Und wir sind einfach nur froh, dass es gelungen ist, den Abschiebeflug zu organisieren. Dass das heute ist, das hätte auch gestern sein können, vielleicht auch morgen.
Mit dem Flug werde eine wichtige Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, heißt es aus dem Innenministerium. Minister Dobrindt macht deutlich, dass er weitere Abschiebungen will.
Ich habe seit mehreren Wochen darüber gesprochen, dass es bei der Neuordnung des Migrationssystems noch eine Lücke gibt. Diese Lücke ist im Bereich der Abschiebungen zu sehen. Da muss uns mehr gelingen.
Die politischen Reaktionen auf den jetzigen Abschiebeflug fallen unterschiedlich aus. AfD-Co-Chefin Weidel spricht von einer Show-Aktion. Der grüne Abgeordnete Hofreiter nennt die Gespräche mit den Taliban eine Aufwertung von Terror. Und die linken Abgeordnete Bünger kritisiert die Abschiebungen als rechtsstaatswidrig. Auch von Menschenrechtsorganisationen und den Vereinten Nationen kommt Kritik. Der Innenminister zeigt sich jedoch entschlossen.
Es gibt kein Recht für schwere Straftäter in unserem Land zu bleiben. Und wir werden alles daran setzen, dass wir sie in ihre Heimatländer zurückbringen.
Alexander Dobrindt bekräftigt sein Vorhaben, künftig auch ohne strategische Partner Abschiebungen durchzuführen. Nach Afghanistan und auch nach Syrien.
Während dieser Flug hier in Deutschland bekannt wurde, der Bundesinnenminister die Abschiebung bestätigte, nutzte auch das Taliban-Regime in Kabul die Situation für eine eigene Botschaft, erklärte, wie die Zusammenarbeit mit Berlin aus ihrer Sicht lief. Stefanie Markert.
Während der Airbus A330 sich auf dem Flugradar nach Südosten bewegt, haben die Taliban bereits auf die bevorstehende Ankunft des Flugs QTR 7431 reagiert. Abdul Qatar Balchi, Sprecher des afghanischen Außenministeriums, erklärte auf der Plattform X, man sei dem Bruderland Katar für seine effektive Rolle dankbar. Es habe den Prozess erleichtert und sichere ab, dass die Diskussionen weiterliefen, um für alle Afghanen, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben, Konsulardienstleistungen transparent und standardisiert ablaufen zu lassen. Es habe zuvor detaillierte Gespräche zwischen dem Islamischen Emirat Afghanistan, wie die Taliban ihr Land nennen, und der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Die Konsularabteilung des afghanischen Außenministeriums habe daraufhin nach den üblichen Vorgaben Dokumente für 81 Afghanen ausgestellt, die Deutschland zurückgewiesen und zur Abschiebung vorgesehen habe. Diese Personen würden heute in Kabul erwartet, so Außenamtssprecher Abdul Qahar Balchi. Im August 24 gab es den letzten Abschiebeflug nach Kabul. Damals wurden die Personen nach ihrer Ankunft nach Angaben lokaler Medien in ein Gästehaus gebracht. Ihre Personalien wurden aufgenommen und es wurde überprüft, warum sie abgeschoben worden sind. Im Regelfall wurden sie ihren Familien übergeben. Zuvor mussten die Abgeschobenen unterschreiben, nicht mehr straffällig zu werden. Auch die Familien mussten per Unterschrift für ihre Angehörigen bürgen. Ob es im Einzelnen eine Strafverfolgung gegeben hat, ist nicht bekannt. Es scheint eher nach dem Motto zu laufen, abtauchen und sich unauffällig verhalten. Der Druck auf die Familie und der Druck der Familie auf die Straftäter soll die Abgeschobenen disziplinieren. Sie kommen in ein Land, in dem die Scharia gilt, es Unterernährung gibt und wenig medizinische Versorgung. Zudem gibt es Berichte der UN-Unterstützungsmission in Afghanistan, UNAMA, von 2023 über schwere Menschenrechtsverletzungen der Taliban gegen ehemalige Mitarbeiter von Behörden und Armee der Vorgängerregierung. Auch Berichte über die Verfolgung von sogenannten Ortskräften, die für am Hindukusch einst stationierte ausländische Militärs oder NGOs gearbeitet hatten, wiesen die Taliban als Gerüchte und Angstmache zurück.
Mittlerweile ist ja auch diese Maschine nachmittags jetzt in Kabul gelandet, um kurz nach 3. Nach fast einem Jahr Pause hat auch die neue Regierung unter Friedrich Merz 81 Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Heute in der Sommerpressekonferenz, auf die wir hier in den Themen des Tages ja schon geschaut haben, hat Kanzler Merz kurz blicken lassen, wie sehr ihn die vergangenen Tage auch immer wieder das EU-Sanktionspaket gegen Russland beschäftigt hat. Er erzählte nämlich, dass er fast jeden Tag mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Fico telefoniert habe. Über Wochen hat die Slowakei weitere Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland blockiert. Diese Sanktionen müssen von 27 EU-Staaten ja einstimmig beschlossen werden. Und der Streitpunkt war vor allem, der Import von russischem Gas bis 2028 bis dahin komplett verbieten zu lassen. Die Slowakei, die Erdgas hauptsächlich vom russischen Gazprom-Konzern bezieht, forderte einen Ausgleich, zumindest eine Ausnahmeregelung. Heute kündigte Fico an, das Veto zurückzuziehen. Man habe verhandelt und sei auf ein gutes Ergebnis gekommen. Andreas Meyer-Feist.
In T-Shirt und mit grimmiger Miene präsentierte sich Robert Fico auf seinem Facebook-Kanal. In einer Videobotschaft begründete er sein Nachgeben. Alle Verhandlungsmöglichkeiten sind vorerst ausgeschöpft. Wenn wir weiter auf unserer Blockadeposition beharren würden, wären unsere Interessen in der EU gefährdet. Ich sage das ganz offen und weiß, wovon ich rede. Vor einigen Tagen habe ich es schon gesagt. Wer mit den Wölfen leben will, muss mit ihnen heulen. Damit konnte eine wochenlange Blockade beendet werden. Die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten verständigten sich einstimmig darauf, das mittlerweile 18. Sanktionspaket gegen Russland umzusetzen, bestätigte die Außenbeauftragte Kaja Kallas. Schon beim Juni-Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel hätte das Paket beschlossen werden sollen. Die Einstimmigkeit wäre nötig gewesen. Die Slowakei legte aber ein Veto ein und blockierte das Sanktionspaket. Die Blockade wurde aufrechterhalten, auch beim EU-Außenministertreffen am Dienstag. Nun aber die Wende. Normalerweise ist man ja Ärger von Ungarn gewöhnt. Nun war es die Slowakei, erklärte der Luxemburger Xavier Bettel bei einem Europaministertreffen in Brüssel. Aber wie soll man draußen jemanden erklären, dass der Beschluss von einem einzigen EU-Mitglied blockiert werden konnte? Es gab dann ein Schreiben von Ursula von der Leyen mit Garantien und Zugeständnissen. Schade, dass wir das nicht schon am Dienstag geschafft haben. Der Slowakei sei zugesichert worden, dass das Land keine schwerwiegenden wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen befürchten müsse, wenn nach dem Sanktionspaket auch ein kompletter Importstopp von russischem Gas umgesetzt werde. Genau das sehen die Planungen vor, gegen die sich die Slowakei mit Blick auf vertragliche Bindungen an Russland gewehrt hatte. Zwar hätte Robert Fico den Importstopp nicht blockieren können, der hätte auch mit einer Mehrheitsentscheidung gegen Fico durchgesetzt werden können. Am Ende hing aber das ganze Sanktionspaket auch von Robert Fico ab. Um die Voraussetzung für einen dauerhaften und gerechten Frieden in Europa zu schaffen, ist es grundsätzlich wichtig, den Druck auf Russland zu erhöhen, erklärte Frankreichs Europaminister Benjamin Haddad in Brüssel. Es geht um die Sicherheit aller Europäer.
C'est la sécurité de tous les Européens qui est en jeu.
Schon die bisherigen Sanktionen hätten Russland hart getroffen, erklärte sein polnischer Amtskollege Adam Slapka. Russland ist eine Bedrohung und wird es auch bleiben, solange wir beispielsweise fossile Brennstoffe von dort kaufen. Für Russland sind Einnahmeverluste schmerzhaft. In diese Richtung sollten wir also gehen. Das 18. Sanktionspaket soll nicht nur Druck auf die russischen Einkünfte aus dem Verkauf von Gas und Öl ausüben. Auch eine denkbare Wiederinbetriebnahme der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 soll für die Zukunft ausgeschlossen werden. Zwar sind 3 der 4 Röhren, die von Russland nach Deutschland verlaufen, durch einen Anschlag zerstört worden. Eine Reparatur wäre aber möglich und damit auch potenzielle Milliardengewinne durch den Verkauf und Transport von Gas.
Also der Wolf, der jetzt mitheult, der slowakische Ministerpräsident Fico, lenkt ein und macht den Weg frei für das 18. Sanktionspaket der EU gegen Russland. Aber was kann dieses Sanktionspaket bewirken, was 17 davor nicht konnten? Neu ist, die EU geht in Richtung Sekundärsanktionen. Also die Europäische Union zielt dieses Mal auch auf Länder wie China oder Indien, die den Handel mit Russland in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut haben. Darüber konnte ich mit Wassilij Astrow sprechen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Russland-Experte. Er forscht zu den Auswirkungen der Russland-Sanktionen. Wie genau greifen diese Sekundärsanktionen?
Also es geht darum, nicht Russland oder russische Unternehmen direkt zu sanktionieren, sondern die Länder bzw. die Unternehmen oder private Personen aus den Drittländern, die mit Russland Handel betreiben oder die zum Beispiel Zahlungen aus Russland abwickeln. Vor allem waren die USA bislang diejenigen, die einen relativ starken Schwerpunkt auf diese Sekundärsanktionen gesetzt haben. Bei der EU ist es auch relativ neu, auch die Implementierung oder das Monitoring des Einhaltens dieser Sekundärsanktionen ist nicht gleich verteilt. Also die USA waren immer besser als zum Beispiel die Europäische Union bei diesem Monitoring der Einhaltung dieser Sanktionen.
Und geht das, was jetzt mit dem neuen Paket kommt, aus Ihrer Sicht weit genug?
Also es wird schwierig, sagen wir so. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Schattenflotte anschauen, also die sogenannte Schattenflotte, also das sind die Schiffe, die russisches Öl in die Drittländer befördern, ja, zum Beispiel. Ja, viele von diesen, das sind praktisch ein Beispiel für die Sekundärsanktionen, weil viele dieser Schiffe, das sind streng genommen keine russischen Schiffe, das sind Schiffe, die unter der Flagge von anderen, vor allem von den Drittländern, laufen, aber auch zum Teil auch von einigen europäischen EU-Mitgliedsländern. Wenn wir uns zum Beispiel diese Sanktionen in Bezug auf die Schiffsflotte anschauen, dann war das immer sehr schwierig, sie wirklich konsequent zu sanktionieren, weil also der Effekt war meistens kurzfristig. Also es ging wirklich um eine Woche, zwei Wochen. auf längere Frist haben sich immer neue Schiffe gefunden, die wirklich die entstandenen Lücken auffüllen konnten, die dann dementsprechend diese lukrative Geschäftsmöglichkeiten für eigene Zwecke nutzen konnten.
Wenn wir nochmal auf die anderen Ideen schauen, die EU will ja offenbar auch verhindern, dass an den Pipeline-Röhren, also Nord Stream 1 und 2, auf dem Grund der Ostsee wieder gearbeitet und perspektivisch Erdgas nach Europa geliefert wird. Für wie wichtig halten Sie diesen Schritt, auch verbunden mit der Frage, ob Russland das überhaupt konkret schon anfasst und überlegt?
Naja, es gab in letzter Zeit, vor allem seit der Präsident Trump an die Macht gekommen ist in den USA, gab es immer wieder Meldungen oder zum Teil Gerüchte, dass eine Inbetriebnahme von Nord Stream, also zumindest von den Teilen, die nicht zerstört wurden, möglich wäre. Unter Umständen wäre auch oder würde auch in Frage kommen, die zerstörten Teile zu reparieren. Momentan ist es so, dass der Nord Stream nicht funktioniert. Das heißt, so gesehen, also diese Sanktionen, diese formellen Sanktionen gegen Nord Stream, die würden jetzt zum Stichtag heute nichts bewirken, weil Nord Stream funktioniert sowieso nicht. Ob Nord Stream wirklich in der nächsten Zukunft wieder in Betrieb genommen wird oder nicht, da habe ich eher meine Zweifel. Und wenn das sowieso nicht passiert, dann wüsste ich auch nicht, ob jetzt die Sanktionen wirklich sehr stark ins Gewicht fallen.
Dieses neue Sanktionspaket, so formuliert es die EU-Außenbeauftragte Kallas, ist eins der stärksten überhaupt. Aber Herr Astorf, es ist eben auch das 18. Paket, was ja immer impliziert, dass die 17 vorher nicht genug waren. 3,5 Jahre lang zeigte sich Russlands Wirtschaft trotz Sanktionen verblüffend robust. Könnte sich das jetzt ändern?
Ich glaube nicht, dass sich irgendetwas gravierend ändern wird. Also ja, Sie haben richtig gesagt, also es gab bereits 17 Sanktionspakete alleine von der EU, geschweige von den Sanktionspaketen von den USA, von Kanada, von Großbritannien und von anderen westlichen Ländern, auch von der Schweiz zum Beispiel. Also diese ganzen Sanktionen haben schon gewisse Spuren hinterlassen, keine Frage. Es gibt auch Sektoren in Russland, in der russischen Wirtschaft, denen es nicht gut geht. Zum Beispiel Flüssiggasproduktion oder Luftfahrtbranche. Also in allen diesen Sektoren spürt man schon die Auswirkungen der Sanktionen. Aber insgesamt, wenn wir uns die russische Wirtschaft insgesamt anschauen, dann kann man sagen, dass die Auswirkungen der Sanktionen waren doch sehr begrenzt auf der politischen Ebene. Was die Außenpolitik des russischen Präsidenten betrifft, dann sehen wir so gut wie überhaupt keine Auswirkungen der Sanktionen.
Warum denn? Weil auch der Krieg, so haben Sie es ja auch mal formuliert, in Russland für viele Familien ein Geschäftsmodell mittlerweile ist?
Es gibt mehrere Gründe. Es gab Sanktionen zum Beispiel, auf die sich Russland sehr gut vorbereitet hatte. Zum Beispiel auch die Finanzsanktionen. Da war Russland sehr gut vorbereitet. Dann wirklich eine radikale Wende in der russischen Wirtschaftspolitik hat eine Rolle gespielt. Also vor allem die Fiskalpolitik ist viel expansiver geworden, dadurch, dass der Staat jetzt sehr viel Geld für den Krieg ausgeben muss. Und diese gestiegenen Staatsausgaben, die kommen auch vielen Sektoren, auch zivilen Sektoren der russischen Wirtschaft zugute. Und ich glaube, der wichtigste Faktor dabei, das ist die Rolle des globalen Südens. Also das sind die Drittländer. Das sind Länder wie China, Indien, die Türkei, Vereinigte Arabische Emirate und so weiter. Aber vor allem China. Also das sind alle Länder, die den westlichen Sanktionen sich nicht angeschlossen haben. Und sie profitieren massiv von diesem geopolitischen Konflikt zwischen Russland und dem Westen. Und sie helfen auch Russland natürlich bei der Umgehung der Sanktionen. Und der Westen hat, also die westlichen Politiker haben nicht sehr viel Hebelwirkung auf diese Länder, um wirklich, also auf die Länder als Ganzes, um wirklich hier eine radikale Wende herbeizuführen.
Sagt Wassili Astorf, Russland-Experte des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche zum neuen Sanktionspaket der EU, das heute auf den Weg gebracht wurde. Und damit enden unsere Themen des Tages für heute, Freitag, den 18. Juli. Einen schönen guten Abend.